Was für ein Scheißfilm. Was für ein absoluter Scheißfilm, der völlig unerträglich ist. Ich habe mich echt gefragt, wie kann irgendjemand das als ein gutes Stück deutsche Filmgeschichte interpretieren? Nur weil ein paar Choleriker sich angetan haben, tatsächlich in den Dschungel zu fahren, um miteinander klarzukommen. Was für ein Scheißfilm.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Moin.
Hallo, grüß dich.
Uiuiui, so beschwingt heute.
Ja, na ja.
Ja.
Meine Familie hat mich schon auf Trab gehalten. Ich bin quasi, ist kein Kaltstart.
Die Familie hat dich heute mal nicht angekotzt, ne?
Nein, nein, nein.
Hast du eigentlich letzte Woche Stress gekriegt für diese intimen Details?
Nö, überhaupt nicht. Nee, Stress, also ich habe positiven Stress gehabt. Das will ich gleich am Anfang des Podcasts mal sagen. Ihr könnt jetzt bitte aufhören, an das HSB Heffenstedt-Börn-Postfach vegane Felinchen zu schicken. Weil im letzten Podcast habe ich gesagt, ich bin so sauer auf Felinchen, weil es die nicht vegan gibt. Aber scheinbar gibt es die jetzt doch schon seit ein bisschen Zeit, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, doch in der veganen Variante. Und ich habe ungefähr, weiß ich nicht, 100 Nachrichten und tatsächlich auch eine beträchtliche Zahl von Posteinsendungen mit veganen Felinchen bekommen. Ich bin also die nächsten Jahre erstmal versorgt.
Vorurteilsbehafteter Mike. Ja, ja.
Ja,
da plaust also er das raus, da plaust er das raus und tut der Firma.
Ich bin jetzt, also gestern zum Beispiel auf dem Weg im Studio, bin ich mit einem ganz anderen Gefühl an der Felinchenfabrik vorbeigefahren in Apolda. Ja. Also insofern,
Mea
culpa,
Asche auf mein Haupt. Apolda ist wieder ein Stück sympathischer geworden.
Auf jeden Fall.
So, ja, wir haben auch sehr viele Anfragen bekommen, beziehungsweise Meldungen bekommen zu der Frage, die ich gestellt habe auf Spotify. Nämlich, soll dieser Podcast auch als Video erscheinen? Es gab, halte ich fest, 165 Kommentare.
Okay.
Was echt super krass viel ist, weil, also normalerweise kriegst du halt 10 oder so. Das finde ich ganz schön enorm. Also gerne, dann kann man auch eure Outfits bewundern, ist einer der Kommentare.
Das ist, ich glaube, das richtet sich eher an dich.
Nee, das ist gerade bei
das Schönchen bist du ja eher so.
Gerade bei Mike ist das ja spannend, weil der trägt immer Kleidung, von der ich überhaupt nicht wusste, dass die existiert. Beispielsweise heute ist es,
dass sie so, noch existiert.
Nee, dass sie überhaupt existiert. Das ist, als ob du einen Müllmann mit einem Teddybär kreuzt, gerade beispielsweise.
Genau. Ja, ja, so ungefähr. Das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Also man bekommt aber, weißt du, also gerade heute ist Dienstag bei uns Mülltag hier in Weimar in der Straße und man bekommt immer auch ab und zu mal so ein Nicken von den Müllmännern, ja, bevor man sie selber grüßt.
Also ich dachte, dass die
bin halt vom Volk, ich bin nicht ein Du, weißt du, so. Du bist ja in deinem Bohem-Elfenbeinturm, ne? Du hast ja keinen Kontakt zur Basis mehr.
Gott sei Dank, dass wenigstens einer von uns sozusagen noch im Dreck wühlt.
Ne? Genau, genau. In den volkstümlichen Befindlichkeiten oder so, diese Nuance, die würde ja in unserem Podcast gar nicht mehr einziehen. Ne?
Soll ich noch?
Jetzt, wo du auch noch so schön rasiert bist, dann.
Macht mich das jetzt volksnäher oder ferner?
Na, es ist ein bisschen mehr in Richtung, also irgendwie ein Café Latte in der Hallenser Innenstadt, da wirkst du jetzt authentischer mit der Rotzbremse oben drüber, ja.
Der hat dem studentischen Umfeld angepasst, das ist es.
Genau, so ein bisschen.
Ja, ich habe den interessantesten Namen, den ich bisher zu diesem Bart gehört habe, vorgestern gelernt. Und zwar Schenkelbesen.
Ach, Schenkelbürste kenne ich, ja.
Das kannte ich noch nicht, das war mir neu.
Echt nicht. Das, keine Ahnung. Also das Wort kursierte schon, als ich in der 10. Klasse auf dem Schulhof war, so ungefähr.
Soll ich jetzt kurz noch was vorlesen? Weil wir haben ja mehrere Fragen gefragt und
ja, sehr gern.
Ne, also
auch ich,
was
ich uns, bin halt so ein Feedback immer sehr interessiert.
Gut, Mike, hast du verdient. Also erstmal, yes, auf jeden Fall. Also zu der Frage, ob es als Video existieren soll. So. Und was am meisten nervt, wenn Mike, um nicht unterbrochen zu werden, anfängt lauter zu reden, um Alex zu übertönen.
Das nervt wirklich, das nervt selbst mich beim Schneiden. Das nervt selbst mich beim Schneiden. Und ihr könnt das auch erkennen, weil manchmal habe ich so Lautstärke-Schwankungen, wenn ich trotzdem, obwohl ich alleine rede, dann habe ich Alex reingeredet, habe aber nur Alex unten drunter weggeschnitten, damit es nicht klingt, als ob ich ihn reinrede. Ja, kann ich völlig nachvollziehen, den Kommentar. Ich versuche mir das auch wirklich hart abzugewöhnen. Das war früher noch viel, viel schlimmer bei mir.
Ja.
Aber ich bin, wie gesagt, ich bin Jurist, ne? In Wortgefechten irgendwo kommt man nicht immer mit der leisen Dynamik weiter. Ne? Aber ist kann ich völlig nachvollziehen. Authentische Rückmeldung, ja.
So, dann mal eine Kritik an mir. Alex, sein Kundenservice ist oftmals anstrengend und man verliert schnell den Faden, was er eigentlich will. Mhm. Ich denke mir dann immer, komm doch mal zum Punkt. Gut, das ist eine Kritik, die kriege ich quasi für alles, was ich sage.
Ich kann verstehen, was er meint, aber ich finde gerade dabei sind halt immer so Abschweifungen dabei, die besonders interessant sind, ne? Also ich kann mich zum Beispiel an diese eine Nazi-Esoterik-Tante erinnern oder so. Am Ende haben wir gar nicht mehr so sehr über die geredet, sondern die Thematik an sich. Und aber so habe ich zumindest unseren Kundenservice auch verstanden, dass wir oft mal Leute rannehmen und vorstellen, anhand derer man auch eine bestimmte Thematik gut erörtern kann und so Nebengebiete und die interessante Berührung hat und so weiter. Ne? Also falls ich das
als den Ansatz hatte ich es eigentlich auch verstanden. Gut, dann sind wir uns ja einig. So.
Ja.
Ja, also der Fairness halber soll auch gesagt sein, dass einige auch der Meinung sind, dass es völlig überflüssig ist, das zu machen. Und das ist natürlich auch völlig klar, weil es soll ja als Podcast existieren. Darum geht's ja. Das ist ja jetzt eher für die Leute, die es auf YouTube neu entdecken sollen. Versteht ihr? Na? Weil ihr das nämlich den Leuten viel zu selten empfehlt. Ihr seid eigentlich schuld, dass wir jetzt diesen verzweifelten Schritt gehen müssen.
Nee, also die Frage, sollen wir da noch das Video dazu aufzeichnen? Also nicht, dass da Missverständnis gibt auf Spotify als stinknormalen und anderen Kanälen. Audio-Podcast wird es das natürlich trotzdem weiterhin geben.
Und die Version auf Spotify wird auch die längere Version sein. Das kann man auch schon mal sagen. Ne? Also auf YouTube gibt es dann sozusagen die Rumpf-Version oder sagen wir besser die Highlight-Version. Und hier ist dann sozusagen das gesamte Ruhe.
Das gesamte. Ja. Aber ich muss bis dahin rein bild- und fotografiemäßig, wie es im Film heißt, noch ein paar Hausaufgaben machen, weil mein Setup sieht noch nicht ganz so schön aus wie Alex.
Ja. Ich glaube, nerven tut mich höchstens manchmal nicht direkt mitreden zu können, ist hier auch ein Feedback.
Ah, verstehe ich. Ach so, das war dann der zweite Teil der Frage, ne? Was
genau?
Was die Leute am meisten stimmt, das hatten wir ja auch noch so formuliert. Gut, hab mich jetzt schon über negatives Feedback bei der eigentlichen Eingangsfrage gewundert, aber wir hatten ja noch nach negativem Feedback gefragt. Insofern ist es ja logisch, wenn das kommt.
Aber
ja.
Ich bin überrascht oder positiv bestätigt worden von euch, dass es möglich war, zwei Fragen in einer zu formulieren. Ja,
Respekt. Das spricht für unsere Zuhörer.
Ja. Mich nervt am meisten, dass ihr über so relevante Dinge redet. Ich würde schlafen, ohne das Gefühl, was zu verpassen. Einige würden sich sogar freuen, wenn es das als Video gäbe.
Na, noch haben sie uns nicht gesehen, gell? Mich zumindest nicht.
Mich nervt am meisten, dass ich euch nicht beim Labern zugucken kann. Seht ihr? Viele Grüße aus Eisenach.
Aus Eisenach, die Stadt zur Burg.
Schön. Nee, also vielen Dank für das ganze viele Feedback. Ich bin jetzt hier fast alles durchgegangen.
Na, ist ja schön, das mal so zu hören.
Ich will nicht wissen, in wie vielen Telegram-Gruppen euer Demo-Geld-Joke von letzter Woche gerade als handfester Beweis rumwabert.
Welcher Joke?
Unser Demo-Geld-Joke.
Ach, der Demo-Geld-Joke. In der Tat, das habe ich mir, als ich es erzählt habe, auch jetzt in Greiz hat ja Bodo Ramelow auch gesprochen auf irgendeiner Demo ganz spontan. Da hat er, glaube ich, sogar einen angezeigt,
ja,
der ihn irgendwie nach Buchenwald gewünscht hat oder so. Und in dem Kommentar fiel auch irgendwie 60 Euro. Er wird zufällig 60 Euro nach Greiz fahren.
War ich denn in Greiz, Mike?
Weiß ich nicht. Also so scheiße ist Greiz nicht. Auch alte Residenzstadt, gibt sogar ein Staatsarchiv dort.
Achso, nee, also, Greiz ist super. Ich meine jetzt zum Demonstrieren für 60 Euro.
Ach so,
nee. Ich bin großer Fan von Greiz. Gibt sogar zwei Schlösser in Greiz.
Also ehrlich gesagt, ich habe bei der letzten Demo, bei der ich war, sogar noch das Staatssäckel von Weimar ein bisschen gefüllt, weil ich falsch geparkt habe. Insofern habe ich für die Demo eigentlich eher draufgelegt.
Boah, da sind die, das Ordnungsamt war unterwegs, ja, während der Demonstration.
Ja, na, ich habe
Leute abgezockt. Ja.
Nein, ich habe in der Ecke geparkt. Das war jetzt nicht da, wo die Demonstranten geparkt haben irgendwie, aber ich habe Parkticket scheinbar, den Parkscheinautomaten übersehen, keine Ahnung. Naja, insofern.
Was nicht alles so passiert, ne?
Demogeld im Minusbereich, auf jeden Fall. Naja, aber irgendwie muss man sich das ja erklären. Wenn man aus AfD-Sicht oder aus Schwurbel-Richtungssicht irgendwie gerade so die Revolution spürt und auf einmal gehen hunderttausende Menschen der Gegenseite auf die Straße, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ja, kommen viele eben nicht damit klar, gehasst zu werden. Ist ja nachvollziehbar.
Ja, wobei, also ich finde es ganz nicht entspannt, aber ganz positiv, dass da gar nicht so viel Hass geäußert wird auf den Demos, sondern eher so ein bisschen Zuneigung zur Demokratie. Finde ich ganz gut. Dem Hass nur Hass entgegensetzen. Das klingt jetzt total hippie-mäßig, aber halte ich nicht für so zielführend irgendwie.
Ja, also ja, aber es ist, also dann formuliere ich es um Ablehnung.
Ja, okay, natürlich, klar.
Ne? Also ist ja damit. Mit ja. Ablehnung kommen ja viele Leute nicht so klar. So, da muss man erstmal
vielleicht
sich selbst hinterfragen, ne? Und das ist ja auch unangenehm.
Ich gebe dir insofern recht, dass das natürlich eher so Yin-Yang-mäßig ist, ne? Wenn du Zuneigung zur Demokratie hast, dann musst du ja eigentlich Hass und Abneigung gegenüber solchen Tendenzen haben, weil das eine bedingt ja das andere irgendwie, sonst geht's.
Naja, Hass ist halt einfach ein sehr starkes Wort. Ne?
Muss ja.
Also Abneigung trifft's da vielleicht mehr. Auf jeden Fall heißt, was ich wichtig finde, ist, dass die Zuneigung zur Demokratie jetzt nicht gleichzeitig auch eine Zuneigung zur Ampelregierung sein muss.
Das halte ich auch für wichtig, das Statement, ja.
Genau. Dass man nicht demonstrieren geht, weil man die Ampel unterstützen möchte, sondern weil man grundsätzlich dieses System in Deutschland unterstützen möchte.
Ja, natürlich, klar. Also das hat schon ein Stück weit auch damit zu tun. Das muss allen bewusst sein, dass es um unsere Art zu leben geht. Ne? Also und an unserer Art zu leben ist nicht alles gut im Moment.
Genau wie SUV fahren, hast du es mitgekriegt?
In Paris?
Meine Güte. Ich wusste ja gar nicht, dass es SUVs in Paris gibt.
Ganz ehrlich, also würdest du mit einem SUV in Pariser Stadtverkehr fahren?
Ich würde niemals mit meinem Auto ich war einmal mit meinem Auto in einer französischen Großstadt und ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Weil Franzosen fahren keine großen Autos, die fahren kleine, eingedellte Ramsporne, so.
Ramsporne.
Das ist wirklich, also Straßenverkehr.
Ramsporne und Bremsklötze, ja. Ja, es ist wirklich so. Und teilweise schieben die sich ja auch beim Einparken vor und zurück.
Versuch mal mit einem deutschen Mittelklassefahrzeug einen Parkplatz in einem Parkhaus in Paris zu kriegen. Die sind viel, viel kleiner und enger gebaut. Das ist richtig lustig eigentlich.
Ja, absolut. Das ist so ähnlich wie die, warst du schon mal im Parkhaus der Weimarhalle in Weimar? Da war ich neulich wieder drin. Es ist ich keine Ahnung, ob die das zu DDR-Zeiten für Trabant und Wartburg gebaut haben oder so. Das ist völliger Wahnsinn. Also da kannst du, da war ich nur mit meinem langen Volvo, weiß ich nicht, zählt das schon als SUV? Nee, das ist noch linksgrün versifft. Alternativ.
Ist das schon Leichenwagen?
Naja, so die Größe hat's ja. Also da hast du echt ein Problem. Ne? Also wenn da neben dir oder vor dir ein Cinquecento parkt oder so, da kommst du da irgendwie nicht mehr raus. Also falls sich irgendjemand mit dem Gedanken trägt, zu einer Veranstaltung in der Weimarhalle in das Parkhaus zu fahren, lasst es lieber. Lasst es lieber, das bringt nur Dellen und Versicherungsfälle im Bereich der Selbstbeteiligung, auf jeden Fall.
Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wo die Weimarhalle ist. Ich parke immer als kleiner Lifehack. Du weißt, wo es Büro von Partisan ist, oder?
Ja, ne, in der Schwanseestraße.
Wenn man diese Straße runterfährt, kommt man ja irgendwann zu dem Museum. ne, und zu diesem zum oberen Ende der Fußgängerzone. Hm. Hm. Was ist da für ein...
Das neue Museum, meinst du? Der Goetheplatz ist dort, wo die auch die Hauptpost ist und so weiter.
Ja, genau. In der Straße parkt sich's eigentlich ganz gut.
Ja, aber Parkschein nicht vergessen.
Das stimmt, ja.
Das ist nämlich genau dort, wo ich
Das habe ich mir gedacht. Das irgendwie, naja, für Leute, die ein bisschen ortskundig sind, ist das ein ganz guter Parkplatz, so, wenn man direkt in zur Action ran will. So,
ne? Es ist nah an der Innenstadt, ja. Ja, das stimmt. Und man kommt trotzdem irgendwie raus. So in Weimar brauchst du immer irgendwie eine Exit-Strategie, ne? Weil es so viele Einbahnstraßen gibt und irgendwelche Demos oder Kulturveranstaltungen, warum da wieder was gesperrt ist. Und da rennt da irgendein amerikanischer Botschafter rum und dort kommt der französische Präsident und was weiß ich. Und da ist da wieder gesperrt. Und
Alltag in Weimar, man kennt's.
Ja, ich bin fast mal, wer war das? Ich glaube damals Eduard Shevardnadze, als der, ich glaube, georgischer Präsident war oder so.
Wer kennt ihn nicht?
Kennst du Eduard Shevardnadze nicht? Echt? Das war der Außenminister zu Wendezeiten.
Ach, meine Güte, Mike.
Der sowjetische Außenminister ist eigentlich ethnischer Georgier.
Dass ich den sowjetischen Außenminister nicht kenne, das echt.
Ja, aber den kann man wirklich kennen. Das ist neben Gorbatschow quasi das Gesicht. Wie heißt der jetzige Außenminister?
Von Russland.
Hm?
Keine Ahnung. Ist das Shoigu? Nee.
Shoigu?
Der ist Kriegsminister.
Nee. Der Verteidigungsminister, so, und genau.
Lavrov, ist der noch Außenminister?
Lavrov, das ist der
Außenminister. Lavrov ist noch Außenminister.
Genau. Ja.
Aber Lavrov ist doch auch schon Ewigkeiten Außenminister, oder?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Und auch echt komisch, dass der irgendwie noch am Start ist, ne? Weil der hatte immer eher so ein bisschen eigentlich einen relativ coolen Anstrich früher.
Der ist 20 Jahre schon Außenminister.
Na, der hat wirklich schon alles gesehen. Ja.
Alter Falter.
Sergej Lavrov.
Ja, stimmt. Der hatte ein gutes Ansehen früher.
Ja, ja. Also ist auch kein Geheimnis, dass er jetzt nicht der allergrößte Freund Putins immer war, intern irgendwie. Ne?
Ist das so?
Ja, ja. Da waren schon immer so ein paar Hudeleien unterwegs in den letzten Jahren. Aber trotzdem tut er knallhart die außenpolitische Linie. Gut, was soll er machen, ne, als Außenminister? Also kannst du ja nur zurücktreten und weiß ich nicht, wenn du dich irgendwie selber vom Hof machst als Außenminister, so als Statement nehmen, ja, passt das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange du dann danach noch lebst, oder?
Ich denke auch, ja.
So den Eindruck, also zumindest so klischee-mäßig, denke ich, hätte man zumindest so eine Ahnung. Ist dann auch eine der Personen, mit denen man nicht zusammen im Flugzeug sitzen möchte.
Ja, ist schon, ich meine, ist schon klar, dass jemand, der so lange lebt, in den inneren Kreisen der Macht, dass der irgendwas richtig macht, ne? Also angepasst.
Auf jeden Fall. Ich denke, es geht bei ihm eher gerade, weil er früher so wohl gelitten war, vor allem auch in den westlichen Diplomatenkreisen und so. Da hat natürlich ein Netzwerk und Anbindungen und Kommunikationskanäle, die da kein anderer bieten kann im Kreml irgendwie, ne? Das ist, glaube ich, schon wahnsinnig wertvoll. Und ich denke, da hat auf informeller Ebene hat er sehr, sehr kurzen Draht, auch in Richtung USA und zur EU und so weiter. Also das verbrennt man ja jetzt nicht völlig.
Ja, ich glaube, das unterschätzt man, der Wert eines bekannten Gesichts, sage ich mal. Hm, ne?
Ja, stimmt schon. Ja. Ja, ist richtig. Also war ja auch bei vielen UN-Versammlungen und einberufenen Sitzungen und so weiter, hat er sich auch ganz oft vertreten lassen irgendwie, ne? Oder hat ein Statement abgegeben und ist dann gegangen.
Mhm.
Also kann ich jetzt gar nicht so einschätzen, inwieweit das jetzt der Minister selber entscheidet oder wie er da Anweisung kriegt, wann er wo wie zu erscheinen oder nicht teilzunehmen hat.
Aber zum Thema Wert eines bekannten Gesichts, Mike.
Hm.
Meinst du, das Gesicht von Markus Lanz ist 1,9 Millionen Euro wert?
Wer zahlt, also das klingt jetzt so ein bisschen nach Dead Skin Mask von Slayer. Also da, du weißt jetzt, würde man ihm das Gesicht abziehen und irgendwo hin oder was?
Das meine ich natürlich nicht.
Ich habe da keine Meinung dazu.
Was?
Ich musste gerade an den Song Dead Skin Mask von Slayer denken.
Meine Güte. Okay.
Ja. Da geht es irgendwie um einen Serienmörder, nicht Massenmörder, aber der da, ist egal, kann sich jeder mal den Songtest.
Schön, jetzt haben hier gewisse Leute auf jeden Fall interessante Bilder im Kopf bekommen.
Nein, nee, wir wollen natürlich den 1,9
als Statement, wir wollen natürlich Markus Lanz nicht seine Gesichtshaut abziehen.
wer zahlt der 1, das ZDF für, aber was macht der jetzt? Ist der danach ein Nachfolger von Judith Rakers? Nee, hoffentlich nicht.
Nee, der, ich weiß gar nicht, wie oft seine Talkshow da kommt. Jeden Tag, mehrmals die Woche. Jedenfalls ist das quasi sein Lohn. Ja, also unabhängig davon, was die Produktionskosten nochmal zusätzlich sind. Das okay. ist, was Markus Lanz jährlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert bekommt.
Krass.
Ja, dicht gefolgt von Horst Lichter.
Horst Lichter, echt? Ja gut, der ist wirklich so in Rentnerkreisen, ne? Ist da wirklich...
Was heißt in Rentnerkreisen? Also auch, weiß nicht, ich kenne auch Studenten, die sich das tagtäglich angucken.
Ja, aber finden die jetzt Horst Lichter sympathisch an sich? Also die Thematik ist ja, glaube ich, ganz, ganz interessant. Also gerade wenn du so ein Schuttenulf bist, das gibt es ja als Student auch oft, dass du da an keinem Grobmüll vorbeifahren kannst, ohne irgendwie zu denken, boah, geil, mache ich eine coole Insta-Story draus, wie ich diesen Jugendstil-Föhn irgendwie restauriere. Keine Ahnung, was weiß ich.
Ein Schuttenulf, der am Grobmüll vorbeikommt, um einen Jugendstil-Föhn zu restaurieren.
Genau.
Wo nimmst du sowas her, Mike? Was?
Ich habe da immer spontan Bilder im Kopf und die beschreibe ich irgendwie einfach.
Sehr kreativer Tag heute auf jeden Fall.
Ja, klar. Also überhaupt nicht Klischee getrieben oder so. Nee, das habe ich verpasst, aber keimte da bei dir jetzt so, wie soll man
der
sagen?
Neid auf, meinst du? Naja, nö. Also ich habe die Position, dass diese Beträge nicht zu hoch sind. Überhaupt nicht. Weil es braucht ja bekannte Gesichter, um solche Sendeplätze zu halten oder zu verkaufen, sozusagen. Ja, also wenn du Quoten relevant sein willst, brauchst du natürlich Gesichter und du weißt, was ich meine. Also bekannte Gesichter im Fernsehen kosten einfach mehr als unbekannte Gesichter und zwar um Welten. Ja, weil ja, die meisten Sendungskonzepte funktionieren nur, weil da bekannte Personen dabei sind. Oder die meisten Konzepte funktionieren nur. Und dasselbe Prinzip funktioniert auch auf YouTube. Ab einem gewissen Punkt hast du ein Gesicht oder eine Stimme, die bekannt genug ist, dass es bums egal ist, was du machst.
Ja, das stimmt.
Gucken trotzdem hunderttausende Leute zu.
Ja, ist klar. Das ist noch in der Musikbranche ja ähnlich. Ja,
also wenn Rezo und Foursquare hängt, dann ist es sofort etwas, worüber sogar die Magazine schreiben. Ja, ich bin, weißt du, in wie vielen Magazinen ich jetzt erwähnt wurde als Appendix von Rezo, weil ich SRGF ja auch kritisiert habe. Als ich das gemacht habe, war es bums egal. Rezo macht's, alle schreiben drüber. Zumindest ist es mittlerweile, sind sie mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass sie meinen Namen zumindest mal kurz erwähnen können. Aber dass es inhaltlich sozusagen dasselbe war, nur 2 Monate eher, spielt dann keine Rolle.
Ist halt so, ne? Also, keine Ahnung. Es sind auch schon vor Lindbergh und Co. Leute über den Atlantik geflogen, ne? Aber das hat halt da keinen besonders interessiert. Verstehe ich, aber ich sehe das wie du. Also, ich meine, das ist ja im Profisport oder im Musikbusiness auch nicht anders, ne? Ab so einer bestimmten kritischen Masse. Im Musikbusiness, auch total lustig. Everlast, ne? Dieser Hip-Hop-Act, der bringt einfach mal ein Flötenalbum raus, weil er Bock drauf hat. Also wirklich einfach von Rick Rubin produziert. Ne? Einfach Flötenmusik, weil er es gerade so geil findet. Ne? Machen wir mal. Und wenn hier, ich will mal Black Mamba sagen, wie heißt der, Montana Black oder was weiß ich, wenn der hier...
Black Mamba, Alter.
Keine Ahnung, wenn der Typ irgendwie einen Kläranlagentest macht oder was weiß ich, oder was ihm irgendwas einfällt, das werden die Leute auch gucken. Ja, ja. Ist halt einfach so. Also da gebe ich dir völlig recht. Und es sind, glaube ich, auch noch keine Beträge. Ich meine, 1,9 Millionen Euro, klar, das verdienst du jetzt nicht bei Amazon am Fließband, aber für die Prominenz, den Sendeplatz, die Einschaltquoten.
Also ja, Montana Black würde das für 1,9 Millionen Euro nicht machen.
Das denke ich auch nicht. Nee.
Ich weiß noch nicht, ob das Rezo für 1,9 Millionen Euro machen würde. Bezweifle ich auch. Sonst würde es ja machen.
Musst du so fragen. Also, Ich würde es wahrscheinlich für 1,9 Millionen Euro machen, aber ich könnte es gar nicht. Das gehört ja auch noch dazu.
Die Frage, ne? Aber Markus Lanz kann es ja auch nicht. Also
meinst du? Ja, es ist so, ja, ich weiß, es ist Ihnen unangenehm, darüber zu sprechen, aber wie war das? Erzählen Sie doch mal.
Naja, er hat seine Momente. Also ich bin nicht in Fundamentalopposition zu Markus Lanz, aber
Nee, ich auch nicht. Also ich verstehe nicht, warum er nicht. Also wenn ich Brecht gegenüber sitzen würde, ich würde da an seiner Stelle ständig Ohrfeigen verteilen irgendwie. Aber so diese Polarisierung, das betreibt er auch so etwas als Prinzip. Das ist so ein bisschen, habe ich da so zweideutige Signale von ihm. Eigentlich ist es so ein aalglatter Durchschlüpfling medial, ne? So Schwiegermutters Liebling, aber genau an dem Image will er halt selber auch immer sägen. Ne? Und man merkt ihm auch an, in Interviews, das ist auch wieder ambivalent für mich, wenn er mit Leuten spricht. Er hat ganz klar seine eigene Agenda. Ne? Leute, die mir unsympathisch sind, die grillt er da irgendwie richtig. Und Leute, die mir sympathisch sind, grillt er auch. Und in dem Moment ist er mir dann irgendwie unsympathisch. Ne? Er hat halt auch wirklich eine Art, seine Interviewagenda da in Gesprächen irgendwie durchzudrücken, die als Gesprächspartner, glaube ich, sehr, sehr unangenehm ist. Aber dieses Team, was er um sich drumherum hat, habe ich schon von vielen Leuten gehört. Keine Ahnung, Broiler Sammy oder so, das saß ja auch schon bei Markus Lanz. Sind sympathische und coole Leute, auch so von der Einstellung her und so weiter. Also ich...
Naja, du brauchst an der Front dann halt jemanden, der polarisiert, das ist schon richtig. Oder der zumindest irgendwie nicht blass rüberkommt, ja.
Ja, ja.
Wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass das Preise sind, die völlig im Rahmen liegen, auch wenn das natürlich viel klingt. Aber wie gesagt, in Montana Black beispielsweise verdient ein Vielfaches von dem. Gemessen an der Bekanntheit ist es, glaube ich, relativ gering. Also allein.
Wie viele Sendungen macht der im Jahr?
Lanz?
Hm?
Ich weiß es gerade gar nicht, ob der nicht sogar täglich unterwegs ist mit
Ist das seine? Ist das seine eigene Produktionsfirma?
Das kommt natürlich hinzu. Also der wird nochmal deutlich mehr als das verdienen. Das ist halt nur der kalkulierte Lohn für ihn, ganz konkret.
Ach so, quasi was die Firma ihm da bezahlt als Kronjuwel des Produktes sozusagen.
Na, Böhmermann, ich weiß jetzt gerade gar nicht konkret, liegt um die 700.000 für ihn, was ich, also ich meine, er macht, glaube ich, nicht so viel, deswegen ist es nur 700.000. Aber der hat ja auch seine Produktionsfirma oder ist zumindest beteiligt an der Produktionsfirma.
Ja, ich finde es immer noch beeindruckend, sein Sozialprojekt hier, Olli Schulz, irgendwie, dass er den noch irgendwie überall mit durchzerrt. Es ist so ähnlich wie du mit mir. Da, ich find Böhmermann manchmal anstrengend, aber grundsätzlich sehr interessant. Du guckst mir den echt gerne an, aber wenn es zu Olli Schulz kommt, kann ich nicht haben.
Das ist ja echt interessant. Ich hätte echt, dass es viele Leute gibt, die mit Böhmermann nicht klarkommen. Klar, aber dass jemand ein Problem mit Olli Schulz hat, das finde ich ja interessant. Kannst du das elaborieren?
Ja, soll ich denn das elaborieren? Der beobachtet sich immer so selber beim Sprechen. Man merkt ihm und dann will er immer solche total coolen, Diss- oder Punchline-Ausbrüche haben oder so. Man merkt ihm irgendwie total an, da hat er die ganze Nacht im Bett drüber nachgedacht. Irgendwie so. Ne? Das ist alles so ein bisschen, also man macht mich irgendwie immer betroffen. Und dann auch seine eingeschränkte musikalische Talent Gesegnetheit bei ganz großen Ambitionen. Bin kein Fan davon. Gibt sicherlich Leute, die mögen das. Das ist ja auch völlig okay. Aber habt auch ein, zwei Mal mit einer Band bei irgendwelchen Open Airs oder so gesehen. Das war nix. Also da hat er wirklich interessanten Acts den Spielplatz weggenommen.
Also ich frage mich tatsächlich, existiert die musikalische Bekanntheit von Olli Schulz aufgrund dieses Podcasts oder war der schon vorher da? Also ich weiß nur, dass er ab und zu mal irgendwie im Fernsehen eine Rolle gespielt hat.
Also ich glaube, der Typ ist ein lebender Appendix. Das ist so ein, weiß ich nicht. Da war immer nur interessant, wenn er Prominente interviewt hat oder mit prominenteren Leuten irgendwie unterwegs war.
Ja, dann bin doch ich eigentlich Olli Schulz.
Kann schon sein, dass das im Prinzip da der Öffentlichkeitswirksamkeit ist. Aber Ja, bei all dem finde ich es halt nicht. Aber das ist wirklich ganz, ganz persönlich. Also das ist nicht irgendwie, ich kenne ihn auch nicht. Vielleicht ist das ein total cooler Typ und ich tue ihm total Unrecht. Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich nur so als Rezipient, ne? Also das ist so wie mein Lieblingsessen, Linsensuppe, und dann haut da noch irgendjemand was dazu drauf, was ich überhaupt nicht mag. Ne? Keine Ahnung, Pistaziencreme, Schlagsahne oder irgend sowas, was überhaupt nicht dazu passt. Genauso ist das, wenn ich Olli Schulz höre. Ja, mir würde Böhmermann pur reichen, bei Festen Flauschig zum Beispiel.
Das ist interessant. Ich bin mal gespannt, ob ich dem mal über den Weg laufe und was da mein Eindruck ist.
Ah, da gehst du gleich petzen dann, oder was?
Na, selbstverständlich, Mike. Na klar. Nein, ich werd dann diplomatische Gespräche aufnehmen. Ja, weil, also ich weiß ja, dass Olli Schulz mich verfolgt. So.
Ah, okay.
Also ich weiß nicht, ob er das jetzt nicht vielleicht gehört hat und wir dann bei Fest und Flauschig
ja, also ganz im Ernst.
Ich bin da immer vorsichtig. Aber Olli Schulz sagt ja auch immer, dass Böhmermann ja auch immer der ist, der ihn zügelt sozusagen, weil er der Fernsehmensch ist, der diese diplomatischen Dinge so ein bisschen ernster nimmt. Und vielleicht ist es hier in diesem Podcast auch so, dass ich einfach der bin, der in Zukunft irgendwie das Eisen aus dem Feuer holen muss, dass wir uns da nicht immer dran verbrennen. So.
Also ganz im Ernst, wenn jemand wie ich Olli Schulz nicht scheißegal ist, dann ist er mir noch unsympathischer als jetzt schon.
Hatte Olli Schulz mal eine 1 in Charts?
Weiß ich nicht. Also keine Ahnung, aber es hatten Leute Einsen in Charts, die waren noch talentfreier. Also das hat ja nichts mit Talent zu tun.
Nee, ich meine, aber die Frage ist doch...
Aufs Musikalische bezogen, ja, ne? Ja. Um Gottes Willen, das ist ja jetzt nicht eine Generalabkanzel.
Also brauchst du dein Licht ja nicht unter den Scheffel stellen. Also auf musikalischer Ebene bist du ja, glaube ich, erfolgreicher als Olli Schulz. So, das kann man, glaube ich, so sagen.
Keine Ahnung, nee. Also da,
auch dieser feudale Gesichtsausdruck gerade dazu.
Nein, nee, also das so, nee, so wollte ich das überhaupt nicht. Ich habe da, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist wirklich rein, als es ist quasi Fanpost, ja, in das Böhmermann-Schulz-Universum von mir jetzt. Das ist überhaupt nicht von der Warte, ich kann das besser oder ich habe das besser gemacht.
Nee, ich verstehe den Punkt. Darum geht's mir nicht. Ich verstehe den Punkt. Ja? Ich mag ihn irgendwie, aber ich verstehe deinen Punkt mit diesem Kritikart, ne, die so einstudiert wirkt. Irgendwie. Also ich verstehe, was du meinst, bin aber überrascht. Vor allen Dingen, wo das jetzt herkam.
Gab's ja, ich kann mich zum Beispiel mal drüber, also keine Ahnung, an eine Sache kann ich mir erinnern, da wäre ich am liebsten mit dem Arsch in Fernseher gesprungen, als er da in irgendeiner sich so künstlich aufregend zum Beispiel über böse Onkels-Fans auslässt und wie dumm diese Band ist und Labarababa überhaupt nicht erkennt, welchen Einfluss jemand wie Stefan Weidner zum Beispiel auf Leute haben kann, die jemand wie Schulz gar nicht kennen zum Beispiel oder so, ne? Da dachte ich mir, nee, das ist gerade völlig dumm, was du sagst. Da bedienst du deine Klientel und erzählst das, was die hören wollen, wo du gerade in dem Moment beim Labern denkst und so tust, als wäre es deine Meinung und dir wäre alles scheißegal. In dem Moment laberst du gerade das, was du denkst, was deine Blase hören will. Ne? Und so eine Attitüde kann ich nicht leiden. Mhm. Das ist es, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt gebracht.
Aber ich glaube, da erkenne ich mich bei dem auch selber von vor ein paar Jahren. Also ich glaube, dessen habe ich mich sicherlich auch das ein oder andere Mal schuldig. Also gerade das böse Onkels-Thema ist ja so ein Thema, mit dem ich da sehr viel unterwegs war vor ein paar Jahren. Also da bin ich auch nach wie vor im Re-Evaluieren. Also vielleicht
ja, ist man ja auch bei Onkels, okay.
Aber was ich meine, ist dieses ganze Five Finger Death Punch-Thema. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Da gab es ja auch einen gewaltigen Shitstorm, als Full Force die released hat als Headliner. Und natürlich habe ich, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass so ein Shitstorm jetzt entstehen konnte, weil ich damals, als die ihr Video rausgebracht hatten, wo sie sich theatralisch die Masken runtergerissen haben und so, war ich ja sofort mit dem Video am Start und das ist ja auch ziemlich gut unterwegs gewesen, das Video damals. Und aus der Perspektive damals war es wirklich daneben, meines Erachtens. Und ich denke, die sind auch politisch nicht unbedingt das, was ich cool finde. Aber dann sofort in eine Form des Cancelns überzugehen und Totalopposition zu begreifen, weiß ich nicht.
Ja, da sind wir wieder bei dieser Stellvertreter Thematik. Ne? Es ist halt, um seinen eigenen Standpunkt und seine Agenda gerade in dem Moment an irgendwas zu manifestieren und ja, vor allem auch zu demonstrieren, sofort, also wenn so ein Gegenstand auftaucht, dann wird das zu einer Projektionsfläche, die Sachen drauf projiziert, die eigentlich viel größer sind als das weiße Quadrat, was zum Projizieren hergibt. Ne? Das werden halt anhand von einem, ja, wie bei geschichtlichen Themen, der Grund und der Anlass. Da ist das halt eben der Anlass, über Gründe zu diskutieren. Und der Anlass ist im Prinzip viel, viel kleiner als die Gründe. Ne? Und genau so ist das. Also da gab es ja vor 1-2 Wochen in Russland dieses Beispiel, hast du das mitbekommen? Als ein Aufschrei durch die russische Öffentlichkeit ging, da war irgendwie eine streunende Katze in einem Zug in Russland.
Aha.
Und das Zugpersonal hat die Katze aus dem Zug raus in Schnee geschmissen. Und das kam irgendwie als Meldung über einen Ticker und die Leute, da gab's, weiß ich nicht, ne, irgendwie eine Kaskade von Aufmerksamkeit und es sind da wirklich Unmengen an Leuten losgezogen und haben diese Katze gesucht. Und haben die, tatsächlich erfroren gefunden. Und das gab einen riesen Shitstorm gegen diese Zugangestellten, gegen diese Bahngesellschaft und so weiter und hat riesengroße Kreise gezogen. Und daran hat man schön gesehen, es ist den Russen halt erlaubt, um eine Katze zu trauern.
Ja.
Ne? Aber nicht um Freunde und Bekannte im Krieg irgendwie. Ja. Und es gab da Kommentare. Also einer der meistgelikten Kommentare in den sozialen Medien war irgendwie, ja, wir sind alle diese Katze, hat da einer gepostet.
Ja.
Ne? Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel von, ja, das sind ja fast Übersprunghandlungen,
ja,
weil die eigentliche Handlung nicht erlaubt ist.
Da bricht sich das woanders Bahn, verstehe,
ne? Also davon abgesehen, ne, ist natürlich eine Sauerei mit der Katze und so weiter, aber diesen Aufmerksamkeits- und Diskussionsstein, den das da ins Rollen gebracht hat, der ist um Unmengen größer als das eigentliche Ereignis. Ne? Und das ist schon wirklich krass, ne? Wie so Mikroanlässe als Platzhalter für Makro-Gründe und Verhandlungspositionen herhalten müssen. Das ist dann natürlich in so einer medialen und öffentlichen und juristischen Situation wie in Russland gerade absolut ja, erleuchtend, wenn man das sieht. Also das wird da ganz klar so demonstriert. Ich hab da einen Bericht drüber gelesen, irgendwo letzte Woche.
Ist an mir tatsächlich vorbeigegangen, aber schönes Bild. Aber Mike, wir wissen ja alle, was viel, viel spannender ist als erfrorene Katzen in Russland.
Was?
Welche Promis hast du denn noch?
Welche?
Lass uns doch jetzt mal eine Liste von Promis durchgehen, die du scheiße findest. Komm, das interessiert mich. Das ist jetzt richtig. Das ist jetzt auch so, weil die Position so überraschend ist. Lerne ich was.
Also ich kann dir eine ganze Liste von Leuten nennen, die dich überhaupt nicht interessieren. Zum Beispiel Fußballtrainer.
Mich? Ja, das stimmt.
Also Pele Wollitz, den kann man nur aushalten, wenn er der Trainer von einer eigenen Mannschaft ist. Wahrscheinlich noch nicht mal das. Muss man natürlich mit dem Kopf schütteln. Ne? Das ist absolut klar. Also ganz, ganz, ganz vorne im Moment Christian Lindner. Also ist das ein Promi? Zählt Politiker als Promi?
Da der ja eigentlich eher ein Schauspieler ist als ein echter Profi-Politiker. Wobei du als Profi-Politiker ja auch gleichzeitig Schauspieler sein musst.
Also, ja gut, das ist richtig.
Ja,
also das muss ja nicht immer schlecht sein. Also mein Minister im Ministerium gerade ist ja auch gelernter Schauspieler. Oder wenn du dir einen ukrainischen Präsidenten Zelensky anschaust, ist ja auch Schauspieler, oder Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger.
Mich wundert?
Ja.
Dass diese Situation jetzt hier mit der nächsten Trump-Wahl, dass jetzt nicht jemand wie The Rock sagt, hier komm, ich rette mal die komplette Situation, werde safe Präsident und trete für die Demokraten an. Verstehe ich nicht. Würde der so viel dadurch verlieren, ist es so uninteressant, Präsident zu werden, weil ich denke,
Wer müsste da antreten?
Na, The Rock.
Ach, The Rock.
Dwayne The Rock Johnson.
Also, ich glaube, der denkt, dass die Zeit ist da noch nicht gekommen. Also, ich glaube, der hat noch so viele Pläne und so viele Geschäftsmodelle und Ideen. dass er das erstmal, ich glaube, der hat auch mehr Bock, bei WrestleMania im Ring zu stehen und da einen Staring-Contest zu machen, als da irgendwie im Weißen Haus ab. Aber ich glaube, wenn er dann mal gesettelt ist und ich wollte gerade sagen, die ersten grauen Haare kriegt, aber das wird man bei ihm ja nicht sehen. Da ist er safe. Safe wird der US-Präsident. Also das ist quasi, weiß nicht, wahrscheinlich haben die schon die Münzen geprägt für einen übernächsten Präsidenten. Also da bin ich mir absolut sicher.
Meinst du, es ist sowieso zu sicher, dass er es schafft, als dass er jetzt diese Situation nutzen sollte? Also ich glaube,
da würde vor die Demokraten antreten?
Ja, also ich glaube nicht, dass The Rock so ein richtiger Trumpist ist. Das würde mich doch sehr wundern. Den Eindruck hatte ich nie.
Ich weiß es nicht.
Also das Problem jetzt bei so einer Wahl ist natürlich, du hast sofort die Hälfte des Landes gegen dich.
Ja, ist klar.
Also das ist, glaube ich, ein finanzielles Risiko einfach für jemanden wie ihn, der quasi lagerübergreifend ein Symbol US-amerikanischer Erfolgsgeschichte ist.
Das denke ich, aber ich glaube, der hätte, also das ist eine Figur, der hätte die Fähigkeit, die Stämme zu vereinen, ne? sozusagen. Also das auf jeden Fall, aber nee, ich glaube, es ist für ihn die Zeit da einfach noch nicht gekommen. Ne? Also da, ich glaube, da sind auch bestimmte Finanzpartner und Investoren oder so noch nicht dran interessiert, dass er da jetzt irgendwie Risiken eingeht. Na, weil die Projekte, die er, glaube ich, jetzt laufen hat, das ist ja Lizenz zum Gelddrucken, ne, und vorprogrammierte Erfolge. Warum soll so jemand, das ist ja auch jemand, der im Geiste des Leistungssports erzogen und sozialisiert wurde, ne? Mhm. Warum soll er das, wenn er noch bei der Peak Performance ist, da irgendwie aufstecken oder so? Also ich glaube, mit einem Instagram-Post erreicht er mehr verschiedene Leute, als dass er das mit einer Rede als US-Präsident machen würde. Ne? Das ist einfach so. So ist er ja, so wäre er bei den Leuten auf der Zeitung, auf der Frontpage, und jetzt ist er bei den Leuten in der Hosentasche, jeden Tag im Wohnzimmer, ne? Sozusagen. Also ich glaube, er hat fast mehr Macht im Moment, als das, wenn er es als US-Präsident hätte, ne? Insofern, aber ich glaube, gerade weil ich sagte, die sportliche Sozialisation, dieses ganz nach oben kommen und dann nochmal Präsident irgendwie zu werden, das wird ihn ab einem bestimmten Punkt schon auch reizen.
Ich denke, so. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher.
Ja, und das ist ja auch gerade das,
weil damit gehst du dann halt wirklich in die Geschichte ein, so als Schauspieler, gerade bei dem, was er so an Rollen spielt, da wirst du nicht unsterblich damit. Da bist du dein Kind deiner Zeit und da oben auf. Aber also weiß ich nicht, also vielleicht als Wrestler ist er vielleicht zeitloser, als er als Schauspieler jetzt war.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Also da bin ich mir sicher, dass er dann irgendwann diese Machtfrage nochmal stellen will, ne? Und dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, den roten Knopf für Atomraketen in der Tasche zu haben oder über Aliens zu diskutieren und zu wissen, was wirklich los ist. Das würde so jemanden, glaube ich, schon eh reizen. Vielleicht weiß er sogar besser als der US-Präsident. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte deiner Frage vorhin nicht ausweichen. Also wo mir regelmäßig das Messer in der Tasche aufgeht, ist Maria Furtwängler und Veronika Ferres. Also diese beiden Schauspielerinnen.
Maria Furtwängler?
Ja.
Wie kommst du da? Also ich habe da
überhaupt. Ich finde, die ist eine ertragbare Schauspielerin, da ist sie ganz gut, aber in Interviews und so weiter, was die so von sich gibt, kann ich nicht haben. Nee.
Ich habe da eine überhaupt ganz persönliche kein Ich kenne eigentlich nichts von der, muss ich sagen.
Ich glaube, die ist Tatortkommissarin und sowas. Man hat auch in irgendwelchen.
Ich bin gerade noch drin zu checken, was The Rock für Filme gemacht hat. Natürlich, ne, in zwei Mumie-Teilen, beziehungsweise halt Scorpion King, ne, Mumie kehrt zurück und Scorpion King. Klar, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Ich gucke gerade, ob er wirklich irgendwo.
Ja, dieser Black Adam-Film war ein ganz schöner Flop, ne?
Ja. Aber also ich habe nur den Trailer gesehen und der war schon eine Katastrophe.
Nee, also den habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwie einen The Rock-Film gesehen habe. Das ist echt nicht so mein Beuteschema filmmäßig. Ich finde den so ganz unterhaltsam, auch beim Wrestling oder was weiß ich, die Show, das mag ich schon. Ich habe ja früher immer mit meiner Oma Wrestling geguckt.
Das ist ja interessant, echt?
Naja. Weil ich glaube, meine Oma, die hat auch irgendwie 15, 20 Jahre lang gedacht, das ist echt. Hat aber richtig mitgefiebert. Was sagst du?
Ich auch. Ich war ja früher auch ein großer Wrestling-Fan. So zwischen. Ja.
Wer war dein Lieblingswrestler?
Ich habe The Rock schon echt ganz gern gemocht, aber ich glaube, der war da, glaube ich, gar nicht mehr aktiv. Wen mochte ich? Das ist eigentlich super peinlich. Das kann ich so nicht sagen, weil ich mochte immer die
Ric Flair.
Nee, ich mochte tatsächlich immer die keiner mochte. So die, okay. Die also diese auf der Bösewicht-Seite standen. Also ich fand damals JBL total lustig, weil der immer mit so einer Stretch-Limo in den Ring gefahren kam, halt so richtig so ein Ölboss. Aber der hat nur auf die Fresse gekriegt, der war richtig scheiße. Auf jeden Fall wollte ich dann auch immer einen weißen Cowboy-Hut haben. Das weiß ich noch. Da war ich in Pullman City und habe nach einem weißen Cowboy-Hut gesucht und den hatte natürlich keiner. Apropos, die andere Pullman City-Stadt ist ja abgebrannt. Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Ist komplett rot niedergebrannt. Gibt ja einen im Harz und einen im Westen.
Ach, okay. Und da... Was war da los?
Wieso? Ja, weiß ich nicht. Technischer Defekt oder so?
Gut, solche Städte hatten früher ja noch keine Feuerwehr, ne? Oder? Wie lief das im Wilden Westen?
Die Frage ist, standen die Häuser da so eng beieinander, dass sie alle zusammen abgefackelt sind?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich war die Straße oft so schlammig, dass da das Feuer nicht drüber gekommen ist. Genau. Ne? Weiß es nicht.
So, Maria Furtwängler, was hat die so gemacht? Ja, ist halt schwierig bei deutschen Schauspielern irgendwen zu kennen, ne? Irgend so einen Film zu kennen. Also sagt mir tatsächlich überhaupt nichts, irgendwas. Ich versuche ja auch wirklich deutsche Filme zu vermeiden.
Wieso? Warum dieser Generalität? Ich versuche deutsche Filme zu vermeiden.
Die Filme, die gut sind, sind oft irgendwelche Adaptionen von Konzepten aus dem Ausland. Tatsächlich. Na, was war denn der letzte gute deutsche Film, den du geguckt hast?
Der letzte gute deutsche Film, den ich geguckt habe? Wahrscheinlich Das Boot. Ich gebe dir da ja schon
also beispielsweise, also, wenn ich habe jetzt gerade mal eingegeben, die besten deutschen Filme, ne? Das ist natürlich immer ein bisschen eine Frage von Bewertung. Beispielsweise, ne, hier der berühmte Film von Werner Herzog mit Klaus Kinski, ne? Wie spricht man den Namen denn aus? Ich weiß es gar nicht. Ja, Agier oder ne, Der Zorn Gottes. Mit dem Conquistador, der im Dschungel unterwegs ist, im Amazonas unterwegs ist und Eldorado sucht. Hat er Eldorado gesucht? Der war da unterwegs. Was für ein Scheißfilm. Was für ein absoluter Scheißfilm, der völlig unerträglich ist. Ich habe mich echt gefragt, wie kann irgendjemand das als ein gutes Stück deutsche Filmgeschichte interpretieren? Nur weil ein paar Choleriker sich angetan haben, tatsächlich in den Dschungel zu fahren, um miteinander klarzukommen. Was für ein Scheißfilm. Okay. Genauso wie Fitzcarraldo. Also Werner Herzog, da könnt ihr mich gerne verprügeln dafür. Ich sehe es nicht. Ich fühl's nicht.
Also ich glaube, mein lieblingsdeutscher Film ist immer noch, also das ist ja glaube ich eine Koproduktion, auch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Eine deutsch-tschechische Koproduktion, ne?
Ne, ja, also das glaube ich schon, aber es ist schon eine Weile her. Also ich liebe Bam Boom Bang, ne, dieses Universum, finde ich gut, aber
boah, ich fand sogar diesen Nosferatu mit Kinski scheiße. Ich glaube, ich mag einfach Werner Herzog nicht. So, jetzt ist es raus.
Okay.
Ich glaube, es liegt wirklich an Werner Herzog. Ja. Na, M, eine Stadt sucht einen Mörder beispielsweise. Hast du den mal gesehen?
Nee.
Das ist so krass, wie gut deutscher Film in den 30ern war. Es ist unglaublich.
Naja gut, die haben ja die besten Filmleute da nach Hollywood vertrieben, naja. Die Idioten. Ich weiß nicht, so auf internationaler Ebene. Toni Erdmann war doch ziemlich erfolgreich. Ich kenne den Film nicht. Ist da lustig?
Hab den auch nicht gesehen.
Fällt mir irgendwie ein. Aber also, ach so, der letzte, ja, Räuber Hotzenplotz hatte ich mit meinem Sohn gesehen, da war ich überrascht von der Qualität der Schauspieler, weil normalerweise sind ja so in gerade so aus der westdeutschen und aus der gesamtdeutschen Zeit jetzt so so Kinderfilme oder irgendwie, da werden ja dann oft irgendwelche B-Klassen-Schauspieler oder so Peinies vor die Kamera gezerrt, aber dort war wirklich ein tolles Schauspielerensemble.
Das ist schön. Ich habe letztens tatsächlich mal wieder meine liebste Version von Räuber Hotzenplotz mir angehört. Aus dem Jahr 76 oder so muss das sein. So ein Hörspiel. War gut. Ich war ja wieder krank. Und wenn ich krank bin, höre ich mir immer so ein paar Hörspiele an. Dann hatte ich Bock, mal wieder Räuber Hotzenplotz zu hören.
Oh, ich habe hier in der Liste Der Untergang. Das war schon ein fetter Film.
Ja, ne, genau. Immer wenn es um Hitler geht, geht's gut in Deutschland. Hitler oder tatsächlich auch Erster Weltkrieg ging auch.
Oder DDR.
Oder DDR. Ja, Das Leben der Anderen war toll beispielsweise.
Ja, ist ein super cooler Film, aber vermittelt so ein bisschen falschen Eindruck von der DDR, finde ich. Ne? Also, weil so dieses Leben der normalen Leute, da fehlt mir noch irgendwie so ein richtig cooler, so ein epochemachender Film, ne? Also, wo es um die Werktätigen geht, weil das Leben der Anderen, das ist ja so ein Film in der Sparte, da denkt ja wirklich jeder, wenn man den guckt in USA, irgendjemand, der denkt, das waren alles oppositionelle Schriftsteller oder Künstler oder so in der DDR. So waren ja die Milieus und die Alltagsgeschichten nicht immer.
Aber es ist, die Alltagsgeschichten sind ja aber immer unspektakulär. Es geht ja immer nur in diesem Widerstreit mit dem System, dass es dann irgendwie spannend wird, oder? Weil, also, über Alltagsgeschichten gibt es ja Filme, die sind nur...
Ja, aber das ist doch interessant, wie es im Alltag jemand mit dem System kollidiert, ne? Jemand, der nicht Künstler werden konnte, sondern einfach an die Stanze musste. Ja, also ist jetzt keine Kritik an dem Film, aber ich meine nur, es ist halt ein Filme, die zur quasi Repräsentation, zur Materialisierung dieser Epoche, dieser Zeit werden und dafür stehen, aber wirklich nur einen kleinen Ausschnitt abbilden. Ne? Das finde ich dann immer schwierig. Also es ist ja ganz oft so, ist ja bei uns auch so, dass von einer bestimmten Zeit durch einen bestimmten Film oder durch eine bestimmte Mode, Erzählweise, die da gerade künstlerisch einem bestimmten Thema gegenüber in war, ein Bild von einer Zeit. Ne? Beste Beispiel ist ja immer noch das Mittelalter oder so, ein Bild, was die Leute davon haben. Ist schon schwierig. Und dadurch, gut, ist DDR natürlich ein Thema, was ich ganz gut einschätzen kann, wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Deshalb erkenne ich da natürlich besonders, wo da die weißen Stellen noch sind, die man künstlerisch und cinematografisch mal erzählen und ausleuchten könnte.
Also ich glaube, da gibt es einige, aber ich behaupte, die sind einfach ein bisschen unterm Radar gelaufen.
Ja,
also ich kann mich beispielsweise daran erinnern, dass ich mal einen schönen Coming-of-Age-Film aus der DDR-Zeit gesehen habe, wo es um eine Gruppe von Jugendlichen in Leipzig ging, glaube ich. Der war echt gut, aber es ist halt gut auf dem deutschen Filmniveau. Das ist halt irgendwie... Ich kann es noch nicht mal zusammenfassen, was das Problem von deutschen Filmen ist. Ob das daran liegt, dass viele einfach die Tiefe von zwischenmenschlichen Entwicklungspunkten fehlt. Also das Problem ist ja immer, du musst dich ja im internationalen Markt irgendwie mit was messen können. So, Special Effects kannst du knicken, die Kohle ist nicht da. So. Also muss man es vielleicht auf das Billige runterbrechen, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen darstellen. So, auf der Ebene könnte man konkurrieren. Dazu bräuchte man dann aber wirklich gute Dramaturgen und sehr gute Schreiber. So, da ich weiß, wie schwer es ist, gute Schreiber in Deutschland zu finden. Also zumindest für das, was ich meine. Vielleicht fehlt es uns einfach auch da, oder die Leute, die was können, denken sich, na dann arbeite ich lieber für irgendwelche internationalen Geschichten. Also wirklich, ne? Wo fehlt es? Ich weiß es nicht. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben.
Also Leute, Filmleute, mit denen, also ich kenne ja ein, zwei Leute, die schon mal einen Spielfilm gemacht haben, irgendwie, es ist einfach auch die Art der Filmförderung. Ne? Also es ist einfach die Art der Filmförderung und wie Filme in Deutschland produziert werden. Ne? Also dieses Mut zum Experiment, keine Ahnung, in Dänemark, Skandinavien und Frankreich, da kommen auch tonnenweise Scheißfilme raus, die mit viel Geld gefördert wurden, von dem du nie im Leben was hören wirst. Ne? Aber dann kommen natürlich auch so ein paar Mondflüge, so ein paar Preziosen von jungen, unabhängigen Leuten, die da einen mega geilen Film machen, den sie innerhalb der deutschen Filmförderung komplett kaputt diskutiert und von Kompromissen behaftet und was weiß ich gekriegt hätten, bevor sie das Geld in der Hand gehalten hätten, ihr Ding zu machen. Das ist eine ganz große Grütze in Deutschland, dass es eben dieser Mut zum künstlerischen Experiment, ne, und eben auch mal Sachen zu fördern, die komplett vorm Baum gehen.
Aber
es gehen ganz viele Sachen vorm Baum, weil eben vermieden werden soll, dass die Sachen vorm Baum gehen, ne? Und Scheitern ist absolut, ist Teil des künstlerischen Experiments und ein vitaler Teil großer Kunstwerke, ne? Und das ist in der deutschen Filmförderung eigentlich nicht vorgesehen.
Mal eine blöde Frage, funktioniert das mit der Filmförderung in anderen Ländern eigentlich auch so oder gibt es da sowas gar nicht? Weil das ich habe irgendwie immer so das Gefühl, genau, als ob der deutsche Film komplett an einem Tropf hängt und keiner irgendwie überhaupt sich wagen würde, ohne auf diese Filmförderung zu blicken, was zu produzieren.
Also ich selber weiß es nicht wirklich, aber wie ich schon sagte, wenn ich so filmschaffende Reden höre, habe ich den Eindruck, gut, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, klar, aber das gerade, was Frankreich angeht oder, also sind ja schon Länder oder Dänemark, wo wirklich immer mal so Überraschungsfilme herkommen, das liegt zum Teil auch an der Art der Filmförderung, ne? Also ich denke, in den USA zum Beispiel ist viel mehr unternehmerisches Risiko bei Filmproduktionen dabei, ne? Also die öffentliche Förderung ist dann natürlich nicht so hoch, weswegen ja auch viele Filme in Potsdam und Co. gedreht werden mit US-Stars und so weiter, weil dann natürlich die deutsche Filmförderung noch mit reinkachelt, ne? Aber diese ganzen Gremien und dich da erstmal, wenn du eine geile Idee, ein geiles Drehbuch hast, dann bist du für die Idee, das Geld in der Hand hältst in Deutschland, da bist du schon durch so viele Mühlen geschleift worden und so viele ahnungslose Idioten haben ihren Senf dazugegeben und ihre Forderungen gestellt und so weiter, dass von deiner eigentlichen Idee fast nichts mehr übrig ist. Ne? Außer vielleicht eine turbulente Beziehungskomödie am Ende, ne? So Schweighöfer-Style.
Naja, also, aber auch auf einer Ebene, dass jeder Idiot versteht, worum es geht und wer welche.
Ja, das ist es dann eben. Aber da kommt dann halt nicht so das nächste große Ding. Das, was noch keiner gemacht hat oder das, was, das ist ja beim Film sowieso schwer.
Also ich kann ja vielleicht mal was Versöhnliches zu sagen. Gestern ist mir der tatsächlich über den Weg gelaufen. Ich kannte den gar nicht. Das Weiße Band, eine deutsche Kindergeschichte heißt der. Den werde ich mir demnächst mal zu Gemüte führen. Den habe ich auf dem Schirm. Der soll wohl sehr gut sein.
Okay.
Das ist ein deutscher Film, ja. Und natürlich, weil wir gerade bei ostdeutschen Geschichten sind, Goodbye Lenin war ja auch toll, fand ich zumindest.
War, aber hat auch wieder so einen bestimmten Charme gehabt, ne? So dieses leicht komödiantische, so, das ist in Deutschland immer noch irgendwie möglich. Ich meine, also ich rede von solchen Filmen wie, also das einzige Beispiel, was mir in letzter Zeit einfällt, ist Systemsprenger, dieser Film, wo es wirklich darum geht, wie ein Kind halt einfach nicht klarkommt. Das ist ein Film, der ist halt einfach mal so passiert. Zumindest erweckt der Film so mich auf den Eindruck, da ist dieser Furor, diese Grundidee, dieses Bäm, wir machen das jetzt mal einfach, man müsste doch mal und wumm, hier ist der Film, ne? Und keiner hat es auf dem Schirm gehabt und es wird ein Riesenerfolg. So, das ist ultra, ultra, ultra selten in Deutschland. Also da hast du, glaube ich, im Verhältnis 1:10 französische Filme, die sowas eher liefern. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür.
Ja. Tja, vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen inspiriert, mal was zu wagen. Aber ich glaube, am Ende dieses Podcasts bleibt nur bestehen, dass du Olli Schulz hast.
Ich hasse ihn, nein, hör doch mal auf mir jetzt hier. Also das ist wieder, also Worte in den Mund legen. Das ist echt von Juristen das Schlimmste, was es gibt.
Tja.
Ich habe sie so verstanden, dass sie Olli Schulz hassen. Nein, ich hasse ihn überhaupt nicht. Er ist mir nur ganz absoluter, ich kann es verstehen, dass Leute den mögen, ist auch völlig okay. Ich bin einfach nur wirklich als stinknormaler Rezipient ohne jegliches Hintergrundwissen, der ihm nie in seinem Leben begegnet ist und wahrscheinlich damit Unrecht tut. Ich mag ihn medial nicht.
Ja.
Das bewegt bei mir nichts.
Also wem man mit dem Wort Hass, glaube ich, nicht Unrecht tut, ist Julian Reichelt. Hast du den neuesten...
Da können wir von der Kategorie Hass ruhig reden, ja, absolut.
Hast du vom neuesten Schwank aus dem Kosmos Reichelt gehört?
Nee, was ist da los gewesen?
Das rechtsoffene Nachrichten in Anführungszeichen Portal News, hast du davon schon mal gehört?
Ja,
das ist ja von Reichelt mit aufgebaut worden. Und die haben jetzt ein Plagiatsgutachten finanziert zur SZ-Vizechefin.
Dissertationsmäßig oder was? Mhm. Plagiatsgutachten finanzieren. Mhm. Also quasi
die haben
eine Förderstelle für Denunziation.
Genau, also die haben sich im bezahlten Denunziantentum befleißigt.
Das ist doch aber, wie wir uns letztens schon drüber unterhalten haben, die Bildattitüde News machen. Darum geht's doch, das ist doch quasi die Quintessenz davon. Aber entschuldige, ich bin dir wieder mit lauter Stimme ins Wort gefallen.
Nee, also ja, also weiß ich nicht, ob es für News überhaupt, ja doch, genau. Naja, es braucht nicht unbedingt Fakten. Manchmal schafft man vielleicht Fakten, manchmal denkt man sie sich einfach aus. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch das Fox News Niveau ist, was News da befleißigt.
Ja, ist das dann, bilden die sich ein, das wäre Investigativjournalismus?
Wenn man einen Plagiatsjäger bezahlt?
Ja.
Ich glaube ja.
Okay.
Aber ich finde diese Attitüde ziemlich krass, muss ich sagen. Also dieses, oh, wir haben jetzt hier politische und wirtschaftliche Gegner, die greifen wir jetzt einfach auf diese Tour an. Das ist schon heavy.
Ist heavy, ja.
Das hat dazu geführt, dass in der SZ interne Untersuchungen gestartet sind, ob es einen Maulwurf gibt, der da
Informationen
durchgestochen hat. Ja, das hängt alles miteinander zusammen.
Ach, okay.
Ein richtiger Krimi in der Medienlandschaft Deutschland.
Boah, ey. Ich glaube, ein Auftritt von Julian Reichelt war mir mal ganz sympathisch. Da hat er als Leiche im Tatort im Schubfach gelegen. Irgendwie. Oder so. Kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. Das war Julian Reichelt, ja. Das war ganz okay. Also nicht, dass ich ihm den Tod wünsche, aber da hat er zumindest eine ganz gute Figur gemacht, ja.
Ja, vor allen Dingen hat er da die Klappe gehalten.
Genau, ja. Hat er, ich glaube, er hat nicht mal geatmet. Ach nee, ey, also Julian Reichelt, da, wie man bei uns sagt, kommt mir die Wurst ohne zu drücken.
den kann ich auch noch nicht.
Nee, echt nicht?
Nee, den kann ich auch noch nicht.
Naja, klar.
Nicht schlecht. Sag mal, nee. Weil ich jetzt immer nicht weiß, mit wem ich über was rede, haben wir schon über das aktuelle Umfrageergebnis in Sachsen-Anhalt gesprochen?
Ich glaube am Rande, ja. Also da dämmert es zumindest bei mir, dass wir rausgearbeitet hatten, dass es in Sachsen-Anhalt zumindest noch sowas wie eine funktionelle Regierung geben könnte, theoretisch.
Thema ist vorbei, ja? Thema ist durch.
Ist durch?
BSW 23%.
What?
Es gibt nur noch AfD, CDU und BSW.
Meine Fresse, echt. Haben die überhaupt so viele Leute auf der Landesliste für 23?
Ich glaube, die haben noch nicht mal genug Leute in der kompletten Partei.
Scheiße, ey.
So, jetzt wird's aber interessant. Das ist von wahlkreisprognose.de. Mike, kennst du wahlkreisprognose.de?
Das klingt so nach Kreisklasse. Nee, kenne ich nicht.
Ich finde es nämlich sehr interessant. Also bei INSA war ja bekannt, dass die Verbindung zur AfD gepflegt haben. Und die waren ja die Ersten, die krasse Prognosen für die AfD veröffentlicht hatten, damals 2015. So, damals ist das ja alles so ein bisschen kritisiert worden, weil natürlich solche Umfragen auch Erwartungen produzieren und Leute dazu bringen, so eine Partei auch zu wählen, weil wenn du weißt, naja, die Partei, die ich wählen könnte, kriegt eh keine 5%, kann ich es auch sein lassen, ist ja weggeworfen. So, meine Vermutung, ja, ganz persönlich, unbewiesen, ist das, was da bei wahlkreisprognose.de passiert, vergleichbar ist. Also, ich will jetzt nicht unterstellen, dass die das gezielt so anwenden, aber das ist jetzt ein Player, von dem man groß noch nichts gehört hat, außer es gab mal 2021 einen Artikel in der Zeit, war es glaube ich, über das System, wie das algorithmisch berechnet wird. Also die rechnen sozusagen die zu erwartenden Ergebnisse in den Wahlkreisen hoch mit irgendeinem algorithmischen System. Keine Ahnung, das sei wohl ziemlich ungenau. So, also es, der Ersteindruck davon ist jetzt nicht der größte Knaller. Das hat
also
so
ein Student
in Berlin hat das da entwickelt.
Also hätte man selbst als, wie soll ich sagen, als interessierter Beobachter von dem Portal nie was gehört, wenn sie nicht solche sensationellen Meldungen verbreiten würden.
So sieht es nämlich aus. Und das, es gibt auch nur eine einzige Umfrage, die irgendwo eine ähnliche Zahl produziert. Und zwar INSA.
Okay.
Und da war es, glaube ich, 17% in Thüringen. Und das liegt weit, weit entfernt von dem, was seriöse Umfragedienstleister sozusagen entwickelt haben. Und das ist eben der Punkt. Ich finde das so krass, welchen Einfluss so einzelne Meinungsforschungsinstitute auf einen gesellschaftlichen Diskurs haben können, weil jetzt ist es natürlich so, alle hyperventilieren, alle überlegen sich, wie sie in Zukunft mit BSW am besten zusammen regieren, ja, weil ist ja wohl schon ausgemachte Sache, dass die nach der nächsten Wahl irgendwie regierungsfähig sein müssen, ne, gerade wenn es CDU, BSW und AfD gibt, was soll man tun, ja?
Ja, ja.
Und der Witz ist ja, es gibt keine Unvereinbarkeitsklausel zwischen CDU und BSW, aber zwischen CDU und Linke. Ne? Das heißt,
ja, das stimmt, ja.
CDU in Thüringen könnte theoretisch mit Sarah Wagenknecht koalieren, obwohl die, naja.
Ja, also wenn du im Thüringer Dialektlexikon unter CDU nachschlägst, da steht ja quasi in Klammern Opportunismus. Ne? Also da gibt es auch eine Unvereinbarkeitsklausel mit der AfD oder sowas, gibt es ja auch bei der CDU generell. Ne? Das hat ja in Thüringen auch kein Schwein interessiert. Also die sind da maximal flexibel, ne? Sag ich mal so, wenn man es positiv formulieren will. Also was kümmert mich mein Gelaber von gestern, ist ja von Konrad Adenauer. Nur hat der weiter gesagt, nichts hindert mich daran, schlauer zu werden. Der Satz wird immer vergessen, ne? bei dem Zitat. Naja.
Was es zu einem viel besseren Zitat eigentlich macht.
Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Kann über Adenauer genau wie über Goethe viel sagen, aber nicht, dass sie keine coolen Zitate haben. Das ist einfach so. So, willst du eine Kundin hören oder was?
Ja, ist doch gut, wenn du heute nicht mehr über Politik sprechen willst.
Wenn du noch ein absolut erhellendes Thema jenseits von Olli Schulz hast.
Nein, nein.
Meinst du, der tritt mal zum niedersächsischen Ministerpräsidenten an? Nee, ne, dann eher als Kulturminister unter Böhmermann wahrscheinlich.
Das, ich denke, Legislaturperiode, also die noch zwei Legislaturperioden und wir sind soweit.
Sehr gut.
Also zwei Legislaturperioden unter der AfD, das wird dann sozusagen der Gegenmove.
Okay, gut, damit könnte ich leben. Damit
also ich würde am liebsten damit leben, dass es gar nicht so weit kommt.
Ja,
ich würde auf Kanzler Böhmermann verzichten, wenn ich dafür keine zwei Legislaturperioden AfD erleben müsste.
Ja, also wie gesagt, ich denke, in Deutschland ist das immer noch so 10, 15 Jahre verschleppt im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Solche Leute wie Gerd Wilders und so, die greifen ja in den Niederlanden zur Macht mittlerweile. Oder Le Pen-Clan in Frankreich ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit wahrscheinlich irgendwie. Also erstmal kommt es in solchen Ländern so weit. Oder Ungarn, Polen und so weiter haben wir ja auch schon gehabt, die Misere. Oder haben wir die Misere. Ich denke, in Deutschland ist das alles immer noch so ein bisschen verschoben. Es ist irgendwie zum Glück noch nicht schlimm genug hier.
Ja, ich denke, es wird eher anders laufen. Ich denke, die CDU wird sich sukzessive einfach die AfD-Position übernehmen und dann wieder gewählt werden.
Ja, aber nur weil sie die AfD-Position übernehmen, bedeutet das ja nicht, dass es für die Leute besser wird.
Nö, aber das wird in Deutschland wieder keinen interessieren, weil es ist ja eine Partei, bei der alles okay ist.
Ja, ist klar. Ja, früher war der Rechtsradikalismus bei CDU und CSU und bei der FDP auch super aufgehoben. Eingehegt. Wir machen das schon, es darf keine Position rechts von der CSU geben.
Genau.
Ne? Diesen Spruch gibt es ja. Franz Josef Strauß. Etwas gesagt, Gott hab ihn selig. Da, ich glaube, aber wie gesagt, nur weil die Position übernehmen, wird es in Deutschland ja nicht besser. Also dieses Protestwählertum und diese Vollidioten, die dann immer noch ein Change versprechen, die wird es dann trotzdem geben. Das ist ja das, was sowas wie die AfD weiter zur Radikalisierung treibt, ne? Weil die Position von, selbst von SPD und so weiter, sie schlagen ja AfD-Töne in der Migrationspolitik an. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben.
Das ist ja der Punkt.
Und was soll die AfD da machen? Sie muss dann noch radikaler werden, um dieses Geschäftsmodell so weiterführen zu können. Ganz einfach, der Mechanismus ist so einfach, dass selbst ich ihn durchschaue.
Nee, es ist halt einfach ein Problem, wenn die eine Partei ein Thema hat, mit der sie punkten kann und die anderen Parteien sich deswegen sagen, oh gut, dann reden wir nur noch über dieses Thema. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht.
Genau. Einzige, gibt ja keine anderen Probleme mehr. Mhm. Naja, gut.
Mike, jetzt bin ich gespannt.
es geht auch um eine sehr, sehr politische Person. Vielleicht
ist es eine politische Fußballperson?
Nein, es ist keine politische Fußballperson. Da fällt mir, politische Fußballperson fällt mir jetzt nur zum Beispiel De Canio von Lazio Rom ein, so ein begnadeter Fußballer, aber Rechtsradikaler. Mir geht's um Tamara Bunke. Hast du den Namen schon mal gehört?
Nein.
Nee, also hätte durchaus sein können, dass das dir schon mal irgendwie begegnet ist. Naja, die wurde am 19. November 1937 in Buenos Aires, Argentinien geboren. Aber als Deutsche. Ihre Eltern waren deutsche Exilanten. Die waren während der Zeit des Nationalsozialismus und davor überzeugte Kommunisten und Angehörige einer Widerstandsgruppe und haben dann 1935 sind sie nach Argentinien geflüchtet.
Also Rechte sind dann nach Chile geflüchtet und Linke sind nach Argentinien geflüchtet vorher.
Das weiß ich nicht. Also ich habe mich so mit der, zumindest mit den Verfassungsentwürfen im Exil mal beschäftigt eine Zeit lang. Also da war Argentinien schon ein Hotspot. Ob nun explizit Rechte nach Chile geflüchtet sind, das war dann eher so, 1935 hatte ja keiner einen Rechter einen Grund nach Chile zu fliegen.
Sozusagen Anfang der 30er nach Argentinien geflüchtet sind und die anderen dann Ende der 40er nach Chile.
Ja, aber diese Milieus haben nebeneinander existiert. Ne? Also du hattest da natürlich linke Netzwerke und rechte Netzwerke und es sind genauso viel Rechte nach Argentinien geflohen. Ne? Also ich glaube, Adolf Eichmann ist ja auch in Argentinien festgenommen worden vom Mossad. Also insofern gibt es da schon so eine einige U-Boote nach dem Krieg aufgetaucht, ja, dort vor der Küste so ungefähr. Gibt ja auch eine Schwurbeltheorie, dass auch Hitler da noch mit.
Genau, deswegen meine ich ja. Deswegen meine ich ja,
ja
das.
Naja, auf jeden Fall. Nee, die Eltern haben dann 35 sind die nach, die waren dort auch Mitbegründer der Gruppe Das andere Deutschland, also eine sehr wahrgenommene, auch in Konzeption für Nachkriegsdeutschland wahrgenommene Gruppe, das andere Deutschland, da haben die Eltern gearbeitet, also die war schon sehr stark als Kind politisch geprägt. Sie hatte noch einen Bruder, als Kind wird sie beschrieben, war ein riesengroßes Organisationstalent, hat sehr viel Sport gemacht, Klettern, Reiten, Schwimmen und eine außergewöhnliche musikalische Begabung auch, Klavier und Akkordeon gespielt und so als charakterliche Eigenschaft neben Organisationstalent auch einen wahnsinnigen Ehrgeiz.
Ne? Musikalisch, sportlich, Organisationstalent Ehrgeiz. Und ehrgeizig, das ist
boah. Ein absoluter, das hat man glaube ich schon als Kind gemerkt, Ausnahmecharakter.
Krass, ne? krass.
Ein Ausnahmecharakter. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf zurück. 1952 ist dann die Familie in die DDR zurückgekehrt. Also zuerst haben die bei Freunden in Berlin gewohnt und dann sind sie in das neu gegründete, ich glaube, die Stadt war da gerade mal ein Jahr alt, Stalinstadt gezogen. Also was heute Eisenhüttenstadt ist. Da war der Plan natürlich auch größer als die Realität. Ne? Also die Wohnung war auch noch nicht ganz fertig. Die mussten sich da mit anderen Lehrer, also die Eltern waren Lehrer, ne, so ein Lehrerhaushalt gewesen. Der Vater hat dann auch wieder als Sportlehrer gearbeitet, glaube ich. Bei der Mutter ist noch interessant, die ist in Odessa geboren und ist jüdischer Abstammung zum familiären Umfeld. Sind dann nach Eisenhüttenstadt gezogen, wie gesagt, dort in relativ beengten Verhältnissen gewohnt wahrscheinlich. Und sie ist aber dann schon auf ein Internat gegangen. Also ich glaube, das reden wir jetzt so, da war sie ungefähr 14 Jahre alt. Sie ist dann, hat schon als Jugendliche regelmäßig bei der GST, also wer das nicht kennt, in der DDR die Gesellschaft für Sport und Technik. Könnt ihr vielleicht mal eure Väter, Großväter und Mütter und Omas fragen, geht zur GST, ist man früher in der DDR oft gegangen, wenn man einen billigen Führerschein machen wollte als Jugendlicher. konnte man LKW, Motorrad, Moped, Autoführerschein machen. Also so eine paramilitärische Organisation war das. Ne? Also man ist da auch schon in Uniform rumgerannt. Und dort war auffällig, die war stets eine der besten, wenn nicht die beste im Schießtraining. War schon auch relativ tough unterwegs und hat ein gutes Auge mit Gewehren gehabt scheinbar. Zum 18. Geburtstag stellt sie einen Antrag auf Mitgliedschaft in der SED, wird da auch Kandidatin.
Krass, okay.
Und sie stellt dann aber schon zum 18. Geburtstag wieder einen Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Ne? Also sie hat, weil sie da ja aufgewachsen, sozialisiert worden ist, das wird sie auch ihr ganzes Leben lang nicht verlassen, so eine tiefe Sehnsucht nach diesem Lateinamerika, wo sie eben aufgewachsen ist. Ne? Also sie spricht natürlich auch fließend. Ja, sie spricht auch fließend Spanisch, also so wie ich das verstanden habe, auch besser als Deutsch. Das Deutsch lernt sie erst dann so richtig dazu, jetzt im Kontakt mit anderen deutschen Jugendlichen und Kindern. 1956 legt sie dann ihr Abitur ab und engagiert sich in der FDJ und endet, hätte ich beinahe auch gesagt, dann als Pionierleiterin einer Berliner Schule. Nebenbei macht sie schon seit 1954 so ab und zu Dolmetscherjobs. Ich glaube, 1954 hat sie so eine brasilianische Delegation. Ich weiß nicht, ob sie auch Portugiesisch spricht oder ob das da dolmetschermäßig möglich ist, das mit Spanisch so weit zu übersetzen, dass das irgendwie funktioniert. Jedenfalls sind ja die Spanisch-Dolmetscher in der DDR nicht auch auf Bäumen gewachsen. Und arbeitet da seit 1954 als Dolmetscherin auch schon ab und zu. Geht dann an die Humboldt-Universität in Berlin und das Romanische Institut. Ja, logisch bei ihrer romanischen Sprachprägung. Unterbricht das Studium aber immer wieder wegen Dolmetscher-Jobs. Zu der Zeit werden die Dolmetscher-Einsätze immer mehr und so diese talentierte junge Frau, die fällt da auch schon dem MFS, dem Ministerium für Staatssicherheit, auf. Ne?
Oha.
Also jung, talentiert, Organisationstalent, absolute Sprachbegabung, das ehrgeizig.
Kann man mal ausnutzen.
Also so ein Charakter. Mhm. Und da reden wir aber jetzt nicht hier von, die werben wir mal irgendwie als IM an oder solche Stasi-Mauscheleien, sondern das sind wirklich hohe Stasi-Offiziere in der Abteilung A, ne? Also Auslandsspionage und so weiter. Also da geht es wirklich um krasse Agententätigkeiten und so, ne? Also was der Markus Wolf unter sich gehabt hat, da wird sie schon irgendwie so als Perspektivagentin geführt. Hieß ich das damals in der Hauptverwaltung Aufklärung, ne? HVA, das meinte ich mit Abteilung A.
Also sie beobachten sozusagen diverse Leute, diese für...
Mit ihrer Biografie sehr, sehr interessant, ne? Und man hat sich da überlegt, Stasi-seitig, na, vielleicht können wir die ja in Argentinien oder später in der USA irgendwie mal als Agentin einsetzen. Im Dezember 1960, ein ganz, ganz prägendes Ereignis, das auch ihre Biografie beeinflussen würde. Also 1960 befinden wir uns dann so vor kurzem, ne, die Revolution in Kuba und so weiter. Und Che Guevara kommt in die DDR. Ne? Da war zu der Zeit Direktor der kubanischen Nationalbank. Kennst du die Story, wie der Direktor der kubanischen Nationalbank geworden ist?
Nee, Mike, erhell mich.
Also ich habe da mal was gelesen, da musst du dir irgendwie so vorstellen, Fidel Castro, Che Guevara und die ganzen, was weiß ich, Kommandantes und was weiß ich, El Presidente und hast du nicht gesehen, die sitzen da nach der erfolgreichen Revolution rum, ne? Also sitzen rum, trinken rum wahrscheinlich oder irgendwie und verteilen da so, keine Ahnung, die Pöstchen, ne? Und ich glaube, Fidel Castro hatte irgendwie gefragt, da gibt es hier irgendeinen Ökonom unter uns, als es um die Nationalbank ging, also Ökonomista oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und Che Guevara hat verstanden Kommunista und hat gesagt, ja, ich bin Kommunista. Ah, okay, dann wirst du Direktor von der Nationalbank. So ungefähr. Haben die sich die Posten ein und her geschmissen. Also ich stelle mir das so vor wie, keine Ahnung, ich musste mich früher immer um die kranken Schweine auf dem Bauernhof kümmern. Ah, alles klar, du wirst Gesundheitsminister, ne? So ungefähr. Also so auf dem Level lief das da ganz schön interessant. Und da war sie in Leipzig im studentischen Umfeld, als da Che Guevara Termine hatte, war sie als Dolmetscherin eingesetzt und hat da tatsächlich Che Guevara getroffen. Ne? War natürlich Fan von der kubanischen Revolution mit der kommunistischen Prägung und hat auch immer regelmäßig Radio Havanna gehört. Ende 1960 genehmigt das ZK der SED die Ausreise von Tamara Bunke. Also gibt es die offizielle Genehmigung, aber das heißt
Hintergedanken.
Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Ne? Also das ist tatsächlich noch nicht so. Sie hat zu der Zeit auch schon Kontakte zum diplomatischen Umfeld. Ich glaube, in der Prager Botschaft von Kuba kennt sie da jemanden. Sie bekommt eine offizielle Einladung vom staatlichen kubanischen Institut für Völkerfreundschaft. Ne? Und als das kubanische Staatsballett in Tschechien und der DDR und so weiter unterwegs ist, nutzt das eine der Ensemble-Mitwirkenden zur Flucht. Das hat man ja bei kubanischen Mannschaften oft, also gibt es ja wirklich Weltklasse-Volleyballer und so weiter, ne, die da die Flucht angetreten sind, auch Tänzer und Tänzerinnen. Und deshalb ist ein Platz im Flugzeug beim Rückflug frei, ganz spontan. Und den kriegt sie da irgendwie zugeschanzt sozusagen.
Wie es halt so läuft.
Dann sagt sie halt so ungefähr einen Tag vor dem Abflug ihrer Familie, alles klar, also ich habe jetzt schon eine ganze Zeit die Ausreisegenehmigung. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Abflug zu machen. Adios. Und fliegt dann eben nach Kuba. Nach der Wende äußern sich verschiedene Stasi-Offiziere dazu und sagen, also seitdem haben die auch keinen Kontakt mehr oder Zugriff auf sie gehabt. Ne?
Also ach so, also sie ist gar nicht dann bei der Stasi gelandet?
Nee, die ist dann gar nicht so sehr bei der Stasi wahrscheinlich gelandet. Ne? Also werden wir noch sehen, ist bis zum Ende ihres Lebens immer ein Mysterium, die Frau. Mhm. In Kuba studierte sie dann Journalismus, arbeitete weiter als Übersetzerin und Dolmetscherin. Wie bei der GST tritt sie dort auch in so eine paramilitärische Volksmiliz ein und ist da auch eine ganze Zeit in Uniform unterwegs. Also scheinbar hat sie schon irgendwie ein Faible dafür. Wird dann vom kubanischen Militärgeheimdienst angeworben. Ne? Also,
weil die schon von ihr wussten über den MFS? Ja,
also
oder?
Die lassen da natürlich, also kubanischer Geheimdienst und so weiter, da reden wir wirklich vom Zuckerrohr Mossad. Ne? Also das sind schon auch echt harte Typen. Also gibt wenig Geheimdienste in der Welt, die so drauf sind wie der kubanische Geheimdienst. Na,
ich habe noch nie vom kubanischen Geheimdienst gehört.
Sonst wäre ja, aber kannst dir ja vorstellen, kommunistisch-sozialistisches Regime.
Weil Fidel Castro
in der geografischen Lage mit den Anfeindungen ringsrum, um das da die Herrschaft zu sichern, wie da ein Geheimdienst drauf sein muss. Ne? Also
wie viele Anschläge hat Fidel Castro überlebt?
Ich weiß es nicht. Es wurden auf jeden Fall noch viel mehr verhindert, wahrscheinlich vom Geheimdienst. Ne? Also die sind schon harte Jungs dort, auf jeden Fall. Ohne positive Bewunderung gesagt. Er hält dort eine Ausbildung vom militärischen Geheimdienst und wählt sich da den Kampfnamen Tanja. Also das ist schon ganz interessant, wenn man sieht, was man dabei bei so einer Ausbildung irgendwie alles macht. Also ne, die wird in Geheimdienstaufgaben geschult, Dechiffrieren von Botschaften, Einrichtung toter Briefkästen, Auswahl konspirativer Wohnungen, Prinzipien für den Ausbau eines Agentennetzes, Versorgung einer kämpfenden Guerilla und deren Verbindung zur Außenwelt, Sondierung von Gebieten im Hinblick auf spätere Kampfaktionen und so weiter. Ne? Ja.
Und wir lernen in der Schule E-Funktionen.
Genau, wahrscheinlich.
Klingt auf jeden Fall sehr nützlich alles.
Nach dem Ende der Ausbildung muss natürlich ihre Legende aufgebaut werden. Ne? Die muss dann natürlich auch als Agentin unter falschem Namen oder musste zu dem Zeitpunkt noch nicht unter falschem Namen, aber sie muss eine Legende aufbauen und reist dazu, um verschiedene Auslandsstationen zu machen und so weiter, wieder durch Europa. Ja. Mhm. Unter anderem auch Deutschland und so weiter. Also das sind wirklich so Szenen berichtet. Sie hat natürlich auch in dieser Geheimdiensttätigkeit, musst du vorstellen, du wirst dann auch in Isolation gegeben. Du kannst ja nicht mit deinem alten Umfeld irgendwie, also sie stand wirklich ein paar Mal vor ihrem Elternhaus mit Heimweh und konnte da einfach nicht reingehen. Ne?
Weil also sie, das alte Leben sozusagen.
Weil sie eigentlich offiziell gar nicht da war. Ja. Und der macht dann noch ein mehrmonatiges Geheimdiensttraining in der Tschechoslowakei. Damals, 1964, in Brasilien hat sie auch nochmal Geheimdiensttraining später dann und wird vom kubanischen Geheimdienst als Agentin nach Bolivien geschickt. Also gibt es auch so Beschreibungen, wie sie da in Bolivien mit dem Esel über die Grenze ist und so weiter, weil sie natürlich nicht ihre echten Fingerabdrücke im falschen Pass drin hat und so weiter und sich da den Einreisestempel irgendwo anders besorgen muss. Ihre Legende, also legt sich dann auch einen anderen Namen zu, weil unter dem Namen Tamara Bunke, das war irgendwie zu lückenhaft, ihre Biografie. Und deshalb bekommt sie einen anderen Namen. Und ihre Legende wird aber so an ihr eigenes Leben so ein bisschen angelehnt. Ne? Aber diese Europareisen und so weiter, die werden halt genommen, um da bestimmte Tätigkeitsfelder, die sie dann in ihrem Lebenslauf bringen kann, nachweisen zu können. Also dort, ihre Legende ist halt, die ist eine Musikethnologin, die sich für die Volkskultur der Anden interessiert. Ne? Da kommt ihre Musikalität natürlich wieder zum Vorschein und kommt ihr zugute. Also sie ist wirklich eine Expertin in lateinamerikanischer Musik, weil sie zu DDR-Zeiten durch ihr Heimweh nach Lateinamerika schon eine Sammlung mit lateinamerikanischer Musik angefangen hat und so weiter. Also kennt sich da auch wirklich, wirklich aus und erreicht da auch wirklich relativ schnell die oberen 10.000 in Bolivien. Ne? Also kommt da in Kreise, im Umfeld des Präsidenten, lernt auch den Präsidenten persönlich kennen. Wird
als Musikethnologin.
Ne, das sind ja offene Betätigungsfelder. Ne? Arbeitet dann auch später als persönliche Sekretärin des Pressechefs im Präsidentenpalast. Ne? Ist dann natürlich an der Schaltstelle, wo Informationen einlaufen. Und ab November 1966 kommt dann auch Che Guevara nach Bolivien, um den Freiheitskampf, dort zu unterstützen. Da arbeitet Tamara Bunke gerade getarnt als Moderatorin für eine Hörfunksendung für Frauen und schickt den Kämpfern im bolivianischen Dschungel über diesen Radiosender geheime Botschaften sozusagen in einer unverfänglichen Frauensendung. Ne? Das ist so das Fenster nach außen für die Leute,
also, die dort... Also quasi so Codes in völlig ungefährlich wirkenden Sätzen verarbeitet.
Ja, genau. Ja. Ja. Also dann gibt es nochmal ein kurzes Intermezzo. Da befiehlt Guevara ihr nach Argentinien zu gehen, um dort eine Stadtguerilla aufzubauen. Aber das ist nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Da findet sie wirklich nicht so ganz guten Anschluss. Kehrt dann nach Bolivien zurück. Und dort ist sie dann zuständig, wenn neue Kämpfer rekrutiert werden und so, besorgt sie da Wohnungen, bringt sie zu den Basiscamps und so weiter.
Und das hat sie alles nebenbei gemacht, während sie da Pressesprecherin oder Sekretärin...
Genau, während sie unter ihrer Legende ist. Aber diese Legende ermöglicht ihr natürlich, sich frei im Land zu bewegen.
Ja.
Das ist schon so gedacht. Dann begeht sie einen relativ folgeschweren Fehler in ihrer Funktion dort als Zubringerin sozusagen. Kommt sie mit zu diesem Basisstützpunkt und man weiß bis heute nicht richtig, warum sie das irgendwie gemacht hat, aber sie wartet dort auf diesen Basisstützpunkt dann gegen den ausdrücklichen Befehl von Che Guevara 2 Wochen lang auf ihn. Ne? Weiß nicht, ob die da irgendwas besprechen wollten oder auf jeden Fall wartet sie dort ewig und hat ihren Geländewagen relativ beschissen zu Hause geparkt irgendwo. Zumindest in einer Gegend, die dann auch von Revolutionären gehalten wird, aber die dann eingenommen wird. Und in dem Wagen hat sie einen Koffer mit fast allen ihren Geheimdokumenten.
Ach du Scheiße.
Liegen. Ne? Und da fliegt sie auf, während sie dort in diesem Basiscamp ist. Was natürlich bedeutet, dass sie enttarnt ist und nicht nach La Paz zurück kann, sondern sie hängt jetzt in diesem Basiscamp dort im Dschungel und schließt sich dort wirklich der kämpfenden Truppe an.
Das klingt auf jeden Fall nach ihrem Ende.
Naja, also sie ist für diesen Dschungelkampf natürlich nicht ausgebildet. Ne? Sie hat eine fundierte Agentenausbildung, aber nicht das, was sie dort erwartet. Ne? Also da wird wirklich geschildert, das sind Fußmärsche von 40, 50, 60 Kilometern am Tag, also wirklich durch den Dschungel ständig getrieben vom Militär, das die verfolgt. Da wird in verschiedenen Schilderungen wird immer gesagt, aufgrund einer Krankheit bleibt sie dann zurück, also trennt sich von der Gruppe, da wird so eine Nachhut gebildet, ne, so ein militärisches Prinzip, dass dann die schwächeren Elemente aus der kämpfenden Truppe ausgesondert werden und dann irgendwie hinterherkommen aufgrund einer Krankheit. Sie hat aber die Krankheit aufgrund, weil sie dem körperlich nicht gewachsen ist, ne, also sie erkrankt da stark, hat wirklich körperliche Probleme Und ist dann bei dieser Nachhut. Diese Nachhut trennt sich da von der Hauptgruppe und die irren wirklich wochenlang im Dschungel rum. Die Funkgeräte versagen, haben überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander zur Außenwelt und so. Und werden dann nach und nach vom bolivianischen Militär aufgerieben. Und die wird dann tatsächlich bei einem, haben zwischenzeitlich immer noch mal ein paar Erfolge, wo sie Angriffe abwehren, Lastwagen mit Lebensmitteln erbeuten und so weiter. Aber wird dann schließlich... als sie sich einem bolivianischen Bauern nähern, von dem sie denken, dass es ein Verbündeter ist, der verrät sie dann aber und dann werden sie bei einer Flussüberquerung an der Furt erschossen. Sie auch, ihre Leiche wird dann eine Woche später flussabwärts gefunden. Sie erhält dann allerdings ein Begräbnis mit militärischen Ehren, was ich nicht verstehe.
In Bolivien?
Ich weiß nicht, ob da noch diese also von militärischen Ehren staatlicherseits.
Ja. Aber vom Staat Bolivien?
Oder wie? Ja, also es gibt sogar Quellen, die sagen, es wäre der Staatspräsident anwesend gewesen, aber wahrscheinlich eher so aus dem Motto raus, naja, der Sieger wacht da über die Besiegte, so ungefähr, weil der Staatspräsident zu der Zeit ist zumindest nach meiner Kenntnis in krasser Gegnerschaft zu dieser revolutionären Bewegung gewesen. Ne? Also das, die Information kann ich nicht so richtig einordnen.
Auf jeden Fall eine krasse Geschichte, das übers
Ende. Ja, na, also und es ist halt es gibt einen Überlebenden dieser Nachhutgruppe und der berichtet dann halt so über diese letzten Tage. Ne? Wird dann, gibt danach verschiedenste Gerüchte und diese Figur von ihr, ne, also wirklich eine hübsche Frau in Militäruniform, quasi ein deutsches Mädchen als Kämpferin an der Seite von Che Guevara. Also das ist ja eine Story, die ist heutzutage in Deutschland kaum noch bekannt, ne, wurde später in der DDR unfassbar popularisiert. Also deshalb dachte ich, vielleicht hast du schon mal davon gehört, also es gab über 200 kulturelle Einrichtungen, die Tamara Bunke hießen und so weiter. Aber sie ist erst später zur sozialistischen Heiligen hochstilisiert worden. Ne? Also direkt danach. Also man hat wirklich erst im Anfang November 67, ist ja im Jahr 67 gestorben, in der DDR von ihrem Tod irgendwie öffentlich erfahren. Und auch die Trauerfeier musste geheim stattfinden, ne? Nicht mit mehr als 25 Leuten. Also was daran liegt, dass Che Guevara in der DDR schon echt argwöhnisch betrachtet wurde, ne? Weil der schon sein eigenes Ding gemacht hat, war zwar alles so mit der UdSSR angelehnt und war ein großer Förderer, aber die hatten natürlich ganz offensichtlich ihr eigenes Ding vor. Deshalb war das anfangs noch keine Sache, die groß popularisiert wurde. Das kam dann wirklich erst später. Ne? Und es gibt bis heute verschiedenste Gerüchte. Also sie wäre eine geliebte Che Guevaras gewesen, wäre zum Zeitpunkt ihres Todes auch schwanger gewesen oder hätte eine Krebserkrankung gehabt und deshalb so geschwächt gewesen. Also da gibt es die verschiedensten Sachen. Ne? Sie wurde dann aus dem Grab in Bolivien auch exhumiert und als einzige Frau in diese Gedenkstätte in Kuba von Che Guevara mit aufgenommen, ist dort heute noch bestattet. Und also Che Guevara, wer sich mit der Geschichte nicht auskennt, der ist ja auch in Bolivien ums Leben gekommen, der ist wirklich nur wenige Wochen nach ihr auch erschossen worden.
Also was man ja auch gar nicht denken würde. Also das, warum sollte Che Guevara im Dschungel in Bolivien sterben? So, ne?
Es ist ein argentinischer Arzt, der im bolivianischen Dschungel erschossen wurde. Ja.
Die Lebensgeschichte ist auf jeden Fall auch sehr wild. Und da wird ja auch viel spekuliert, warum die sich diese Aktion angetan haben, obwohl es von Anfang an klar war, dass das irgendwie.
Genau, und an diese Lebensgeschichte passt halt eine attraktive junge Frau in einer Che Guevara-Uniform sehr, sehr gut dazu. Ne? Das ist halt diese Popularität der Geschichte von Tamara Bunke. Von Gerd Köhn gibt es ein interessantes Buch dazu. Traumpfade der Weltrevolution, das Guevara-Projekt von Gerd Köhn. Also darüber.
Das klingt gar nicht so blutrünstig, wie es eigentlich ist.
Naja, es ist ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet, aber so, ich mag diese Nüchternheit dann immer mehr, als wenn das so ein bisschen prosaisch ins Legendenhafte abdriftet. Ne? Also Tamara Bunke, eine harte Motherfuckerin, auf jeden Fall. Ja, das ist ja beeindruckend.
Auf jeden Fall eine Geschichte, die man verfilmen könnte, falls es noch nicht verfilmt wurde.
Nee, ich glaube, so einen richtigen Spielfilm gab es da noch nicht.
Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen Spielfilm im Kopf, während Mike diese sehr interessante Geschichte vorgetragen hat. Die Chance hattet ihr jetzt.
Die Chance hattet ihr. Alles klar, mein Guter.
Dann euch allen eine schöne Woche. Danke dir, Mike.
Ja, ich wünsche dir auch eine schöne Woche, euch eine schöne Woche und bleibt gesund, ne?
Und geht nicht in den bolivianischen Dschungel.
Nee, das bringt's nicht.
Nee, das bringt.
Tschüss.
Tschüss.